Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Wochenende, nämlich schon zum dritten Wochenende, zum Thema Leben und Werk Erich Neumanns. Ich freue mich besonders, auch wieder hier in Dresden diese Themen weitergeben zu können und freue mich, wieder bekannte Gesichter zu sehen. Das heißt, ich brauche mich gar nicht lange vorzustellen. Falls neue noch dazugekommen sind, ich habe mir erlaubt, hier meine Homepage aufzuschreiben, senmembers1012.at. Hier finden Sie auch mehrere Bezüge zu Erich Neumann, wie ich selber schon seit 30 Jahren mit Leben und Werk von Erich Neumann immer wieder verschiedenste Berührungspunkte hatte und diese Themen weiterentwickeln konnte. Wir haben ja vor einem Jahr begonnen. Genau vor einem Jahr hatten wir zuerst als Einführung die biografischen Themen Erich Neumanns, die relativ unbekannt sind, hatten damals die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins und die Tiefenpsychologie und neue Ethik als die Themen, haben dann ein halbes Jahr später, letzten September, diese archetypischen Bilder, die ich selber gesammelt habe, zu den Stadien der mythologischen Wandlung entsprechend der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins mit diesen verschiedenen Dias uns ein ganzes Wochenende ausführlich angeschaut und werden dieses Wochenende ein Thema nehmen, das mich ganz am Anfang schon vom Werk Erich Neumanns am stärksten angesprochen hat, nämlich die Eranos-Vorträge. Die Eranos-Vorträge sind jene Vorträge, die Erich Neumann zwischen 1948 und 1960, also bis zu seinem Tod, in Eranos, in Ascona, am Lago Maggiore gehalten hat. Diese Eranos-Tagungen sind ja ursprünglich schon 1933 von C.G. Jung und von der Begründerin von Eranos, Frau Olga Fröwe-Kapteen, hat die geheißen, in Ascona gegründet worden und sind bis 1988 jedes Jahr dort durchgeführt worden. Inzwischen war eine Pause. Ich habe sehr guten Kontakt zur jetzigen Präsidentin der Eranos-Tagungen und sie wollen jetzt wieder weitere Tagungen wieder installieren ab diesem Jahr. Es wird also wieder möglich sein, auch in Eranos hochkarätige Vorträge und Seminare zu erleben. Eranos war schon in den 1930er Jahren, ganz früh sozusagen, einer der ersten Orte, wo interdisziplinär zu einem globalen Thema ein Kongress organisiert wurde. Und viele von Ihnen kennen sicher die bekannten Eranos-Bände, in denen die ganze Sammlung dieser Vorträge von 1933 bis 1988 vorliegt, die aber schwer zugänglich sind. Inzwischen sind sie auch wieder erhältlich, also man kann sie wieder beziehen. Ich selber konnte schon Anfang der 1990er Jahre die damals vergriffenen Eranos-Vorträge von Erich Neumann in zwei Fischer-Taschenbücher als Herausgeber publizieren, nämlich in diesem Taschenbuch Die Psyche als Ort der Gestaltung und in Der schöpferische Mensch. Im schöpferischen Menschen finden wir ja 5 Eranos-Vorträge von Erich Neumann. In Die Psyche als Ort der Gestaltung finden wir 3 ganz wesentliche Eranos-Vorträge, von denen wir auch dieses Wochenende hören werden. Ich habe dieses Wochenende vor allem die frühen Eranos-Vorträge zwischen 1948 und 1953 ausgewählt, weil diese von meinem Hintergrund auch her die tiefsten Themen auch der Zusammenhänge zur analytischen Psychologie herstellen. Und auch deswegen habe ich sie damals auch herausgeben wollen und können. Und wir werden diese Themen in der Weise durchgehen, dass wir ja 4 Einheiten miteinander bis Sonntagmittag jetzt Zeit haben. Das heißt, wir werden jede 2-stündige Einheit jeweils einen Eranos-Vortrag miteinander durchgehen. Heute Abend beginnen wir mit dem Eranos-Vortrag Der mystische Mensch. Das ist der erste Eranos-Vortrag, den Erich Neumann eben 1948 in Ascona gehalten hat. Dann werde ich morgen Vormittag von 10 bis 12, wird dann die Zeit sein, werde ich den Eranos-Vortrag von 1950 mit Ihnen durchgehen zum Thema die psychologische Bedeutung des Ritus. Ein ganz wesentlicher Vortrag, gerade was das Thema analytische Psychologie und Ritual anbelangt. Morgen Nachmittag von 15 bis 17 Uhr werden wir hier zusammen sein zu dem Eranos-Vortrag von 1952 mit dem Thema Die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen. Dieser Vortrag ist der, der mich am stärksten berührt, weil er auch in Bereiche hineingeht. Erich Neumann nennt das einen metapsychologischen Versuch, das heißt einen Versuch, auch Themen mit einzubeziehen, die über die engeren Grenzen der tiefen Psychologie hinausgehen und uns noch einmal eine ganz neue Perspektive auf die Grundlagen der jungschen Psychologie vermitteln. Als Abschluss dann am Sonntagvormittag von 10 bis 12 werden wir dann noch den eindrücklichen Eranos-Vortrag Die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit, den Erich Neumann 1953 in Ascona gehalten hat, miteinander bearbeiten. Soweit der Aufbau für unser Wochenende jetzt. Bevor ich mit dem Thema des mystischen Menschen beginne, möchte ich doch ein paar Worte voranstellen, insbesondere in Bezug zur Bedeutung von Eranos in Bezug zu Erich Neumann, wie Neumann selber auf Eranos gekommen ist und welche Bedeutung die Eranos-Vorträge im Werk von Erich Neumann innehaben. Gerade wenn wir mit dem mystischen Menschen beginnen, können wir ja sagen, gerade Neumann hatte sehr früh schon einen tiefen Bezug zur Mystik. Er hatte schon 1927 in seiner Dissertation mit 22 Jahren über diesen Philosophen Johann Arnold Kanne geschrieben, der damals gerade auch diese tiefe Verbundenheit mit der Mystik des Judentums, insbesondere mit der Kabbalah und mit dieser mystischen Bewegung des Ostjudentums, mit dem Chassidismus wiedergab. 20 Jahre nach seiner Diplomarbeit 1927, also dann 20 Jahre später, nach seiner Ausbildung 1933 bei C.G. Jung in analytischer Psychologie und nach seiner Auswanderung nach Tel Aviv 1934, kam Erich Neumann im Jahre 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal wieder nach Europa. Und er fand als erstes, wie er sagte, wieder Boden für sich, seine Art und seine Arbeit im Eranos-Archiv in Ascona. Das Eranos-Archiv in Ascona umfasste damals schon die größte Sammlung archetypischer Bilder. Dieses Archiv wurde in den 1960er Jahren in die USA weitergegeben über die Bollingen Foundation und ist heute am C.G. Jung-Institut in New York zu finden. Dort wurde ein eigenes Institut gegründet, das ARAS heißt das, das heißt Archive for Research in Archetypal Symbolism, also Archiv zur Erforschung archetypischer Symbolik, wo inzwischen ja auch ein Band gerade erst letztes Jahr neu publiziert wurde. Eine Abschrift bzw. Kopien von diesem Bildarchiv finden sich in London im Warburg-Institut heißt das. Wenn jemand einmal nach London oder nach New York kommt, es ist möglich, dort auch wirklich Einblick zu nehmen und sich diese Bildsammlung anzusehen, von der Neumann so tief berührt war und die ihm wieder Boden gab hier in Europa, nachdem er ja von 1934 bis 1947 ganz isoliert in Tel Aviv während des ganzen Zweiten Weltkriegs die jungsche Psychologie weiterentwickelte und dort seine Praxis als Analytiker zusammen mit seiner Frau Julie Neumann aufgebaut hatte. Er kam also 1947 nach Europa und wurde schon ein Jahr später als Redner zu dieser Eranos-Tagung eingeladen, die dort von ihm bis kurz vor seinem Tod 1960 gehaltenen Vorträge umfassen die tiefgründigsten Aussagen seines Werkes. Was Eranos, aus dem Griechischen übersetzt, Freundesmahl, für ihn bedeutete, können wir aus einem Brief vom August 1951 an Olga Fröbe-Kapteyn, der Begründerin von Eranos, erahnen. Ich darf aus diesem Brief zitieren. Sie wissen, dass ich nicht zufällig in Israel bin und ich gehöre dorthin zu einem guten Teil, der von den Ahnen kommt und über die Kinder in die Zukunft geht. Aber ein anderer, unbedingterer oder anders bedingter Teil, der grundsätzlich heimatlos schien und für den nicht Israel, nicht Europa und sicher nicht Amerika Heimat sein konnte, der fand, überrascht und beglückt, ein Stück Boden in dem, was als Eranos in ihrem Herzen, als großer runder Tisch des Gespräches auf der Terrasse am See und als umkreisende Bemühung vieler Redner und Tagungen in der Wirklichkeit des abendländischen Geistes lebendig ist. Sie dürfen glauben, dass die große Freude, zu dieser runden Insel wie zu einem Stück Boden zu gehören, von dem man ein kleines Stück, so gut man es vermag, zu bearbeiten versucht, mit der großen Dankbarkeit verbunden ist, von diesem Mandala in allem und jedem immer wieder und wieder von Neuem beschenkt zu werden. Soweit der Brief von Erich Neumann an die Begründerin von Eranos. Erich Neumann entwickelte sich im Laufe seiner insgesamt 14 Eranos-Vorträge zur herausragenden Persönlichkeit, die diese Tagung maßgeblich beeinflusste und sie von 1953 an jeweils als erster Redner eröffnete. Er löste als Vertreter der analytischen Psychologie C.G. Jung selber ab, der von der Gründung von Eranos 1933 bis zu seinen letzten dort gehaltenen Vorträgen 1948 und 1951 die Tagung mitgeprägt hatte. Der Geist von Eranos offenbarte sich darin, dass im Gegensatz zum heutigen Wissenschaftsbetrieb in einer die Aufspaltung in Disziplinen und Fakultäten, Kulturen und Religionen aufhebenden Zusammenschau versucht wurde, die schwierigsten Fragen des Menschseins und des Lebendigen zu ergründen. Zu Leitthemen wie Mensch und Zeit, Mensch und Energie, Mensch und Erde, Mensch und Wandlung, der Mensch und die Sympathie der Dinge, der Mensch und das Schöpferische, um nur die Themen der Tagungen von 1951 bis 1956 zu benennen, kamen sowohl Philosophen wie Physiker, Tiefenpsychologen wie Biologen, Religionswissenschaftler wie Mythologen und Ethnologen zu Wort. So sprachen neben C.G. Jung und Erich Neumann auch Adolf Portmann, Gershom Scholem, Mircea Eliade, Martin Buber, Karl Kereny, Erwin Schrödinger, Ernst Penz, Heinrich Zimmer und Taisei Suzuki, um nur einige der bekannteren Namen anzuführen. In dieser Atmosphäre konnte sich Erich Neumann mit seinen Vorträgen über die engeren Grenzen der Psychologie hinaus einer Ganzheitlichkeit annähern, die neue Einsichten und Perspektiven eröffnete und uns heute noch weiter anregt. Er stellte die Tiefenpsychologie in unmittelbare Beziehung zur Physik, zur Chemie, zur Biologie, zur Religionswissenschaft und zur Kunst. Er gelangte dadurch zu einer neuen Dimension von Wissenschaftlichkeit, die auf allen Gebieten analoge Begriffe erfordert, um eine vertiefte Zusammenschau und Interdisziplinarität zu ermöglichen. Die Eranos-Vorträge von Erich Neumann haben gemeinsam, dass sie uns das Archetypische als eine Wirklichkeit deutlich machen, die nicht nur in einer tiefen Schicht unserer Psyche vorhanden ist, sondern als transgressive, das heißt innen und außen überschreitende Wirklichkeit gegenwärtig ist. Damit macht er uns die Einseitigkeit einer tiefen Psychologie bewusst, die nur auf innerpsychische Prozesse ausgerichtet ist. Indem er die äußere Wirklichkeit ernst nimmt und uns zeigt, wie diese im Laufe der Wandlung unseres Bewusstseins in Beziehung und letztlich in Übereinstimmung zum innerpsychischen Prozess erfahren werden kann, führt er uns an die Erfahrung der Einheitswirklichkeit heran. All seine Schriften zeugen von dieser Erfahrung. Ein weiterer wesentlicher Aspekt seiner Ausführungen besteht darin, dass er jeden Themenkreis in Beziehung zur Ursprungsgeschichte des Bewusstseins setzt. Dabei berücksichtigt er den Menschen in den jeweiligen Wandlungsphasen seines Bewusstseins und lehrt uns, dass keine menschliche Erfahrung absolut ist, sondern immer nur in der relativen Bezogenheit auf die jeweilige Phase ihre Gültigkeit hat. Diese Einsicht bringt Erich Neumann schon in seinem ersten Eranos-Vortrag von 1948 mit dem Titel Der mystische Mensch zum Ausdruck, indem er die verschiedenartigen mystischen Erfahrungen mit den Stadien des Ich-Bewusstseins in Beziehung bringt. Ein kurzes Zitat daraus von Erich Neumann: Das mystische Phänomen ist immer abhängig von dem, dem es erscheint. Die Epiphanie des Numen ist abhängig von der Entwicklungsstufe der Persönlichkeit und der Offenbarungsumfang, in dem sich dieses Numen manifestieren kann, bedingt durch den Umfang der Persönlichkeit, die Offenbarung geschieht. Zitat Ende. Also wir sehen hier schon diese Parallelisierung von innerer Persönlichkeitserfahrung und Stufe des Bewusstseins und mystischer Erfahrung. Wir sehen hier also die Verbindung zwischen den Stadien der Bewusstseinsentwicklung, wie wir sie in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins schon letztes Mal ausführlich uns angeschaut haben, und verschiedenen Stadien mystischer Erfahrung. C.G. Jung würdigt Erich Neumanns Beitrag in seinem Brief an ihn vom 17. August 1948, in dem er ihm schreibt: Ich kann Ihnen nur meine Bewunderung für die Art und Weise ausdrücken, wie Sie Ihre schwierige Aufgabe gemeistert haben. Es ist eine ganz ausgezeichnete, ebenso klare wie gründliche Darstellung des Problems der Mystik überhaupt geworden. Sie ist wohl nie in solcher Umfänglichkeit und Tiefe erfasst worden wie in Ihrer Arbeit. Soweit C.G. Jung im Brief an Erich Neumann. An der Stelle möchte ich nun in die eigentliche Thematik einsteigen, in den Eranos-Vortrag Der mystische Mensch. Erich Neumann betont gleich zu Beginn seines Vortrags, dass der Gegenstand seiner Interpretation nicht die Mystik ist, sondern der mystische Mensch. Er stellt sich die Frage, inwiefern das Mystische ein allgemein menschliches Phänomen ist und der Mensch sozusagen ein Homo mysticus. Sein Ziel ist es, eine mystische Anthropologie zu beschreiben. Und diese verlangt von ihm eine doppelte Bescheidenheit, wie er sagt. Einmal die Relativität des Standortes des modernen Menschen verbietet diesen Aussagen über das Absolute. Und zum anderen, die Grenze der Psychologie liegt im begrenzten Erfahrungsbereich des Menschen. Der seelische Raum des Menschlichen ist jedoch fast nicht abzugrenzen, da die Fülle dessen, was der Mensch früher als Welt außen erfahren hat, vom modernen Menschen nun als Innenwelt erlebt wird. Ich darf hier Neumann zitieren: Nicht nur die Weltbelebung des primitiven Menschen mit seinen mana-geladenen Orten und Tieren, Geistern und Dämonen und nicht nur Die Götter des Heidentums haben wir als Projektionen des seelischen Innenraumes erkannt. Die jüdisch-christlichen ebenso wie die außereuropäischen religiösen Welten mit ihren Hierarchien von Himmeln und Höllen und allen ihren Bewohnern, Göttern und Geistern, Engeln und Teufeln, Erlöser und Verführer gestalten, ebenso wie die religiösen Mythen von den Ur- und Endzeiten, von Schöpfung, Fall und Erlösung, sie alle sind uns durchsichtig geworden als Projektion von Erfahrungen im seelischen Innenraum des Anthropos. Soweit Neumann in diesem Zitat. Durch diesen Wechsel der Beziehung zwischen Mensch und Welt, durch die Zurücknahme von Projektionen, kommt es nicht nur zu einer Veränderung des Weltbildes, sondern auch innerseelisch zu einer Wandlung der Persönlichkeit von ihrer inneren offenen Mitte her, von der Spontaneität des schöpferischen Unbewussten, vom Quellpunkt des schöpferischen Nichts ausgehend. Dieser schöpferische Prozess, der sich außerhalb des Bewusstseins abspielt und daher eine Grenzerfahrung des Ich darstellt, konfrontiert uns mit dem Zentralproblem der Tiefenpsychologie und damit auch der Mystik und des mystischen Menschen. Da das Subjekt der Erkenntnis, das Ich als Zentrum des Bewusstseins und das Objekt, die zu erfassende Psyche, zwei voneinander abhängige Teilsysteme einer Persönlichkeit darstellen, lassen sich diese Phänomene nicht durch einen direkten Zugriff des Bewusstseins begreifen, sondern erfordern einen rituellen Umgang und ein Umkreisen dieser numinosen Mitte. Das Mystische erscheint dort, wo ein um das Ich zentriertes Bewusstsein noch nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Erich Neumann nennt die seelische Frühzeit die Phase des Uroboros, die sich im Symbol der in sich geschlossenen Kreisschlange zeigt. Die Vollkommenheit des uroborischen Ursprungszustandes begegnet uns im Archetyp der paradiesischen Ganzheit und entspricht phylogenetisch dem Beginn der Menschheitsgeschichte, ontogenetisch der frühen Kindheit. Die Lehre der Theologien vom Gefallensein des Menschen und der Welt beruht auf der falschen historischen Projektion dieser ewigen Wahrheit des Archetyps. Die Entwicklung der Menschheit ist eine Entwicklung zum Ich und zum Bewusstsein und zur Individualität. Sie steht im Gegensatz zum Unbewussten und ist ein Weg zur Klarheit und Unterscheidung, Differenzierung und verantwortlicher Bewusstheit des Ich. Um seinen eigenen Standort zu etablieren und zu erweitern, hat sich das Ich jedoch den Mächten des Nicht-Ich auszusetzen. Dies geschieht, indem das Ich einerseits Inhalte des Unbewussten in den Bewusstseinsraum zieht, andererseits, indem es selber den Gang in die Tiefe antritt, um dem Nicht-Ich zu begegnen, wie wir es aus den Mythen der Unterwelt und Nachtmeerfahrt kennen. Die Persönlichkeitsentwicklung ist angewiesen auf die schöpferische und gleichzeitig mystische Begegnung zwischen dem Ich als dem Träger des Personalen und dem Numinos Transpersonalen. Übrigens, der Begriff des Transpersonalen, der wurde als erstes von Erich Neumann in die Tiefenpsychologie eingeführt, noch viele Jahre, ja Jahrzehnte, bevor später dann in den späten 60er, Anfang 70er Jahren von Ken Wilber die transpersonale Psychologie begründet wurde. In diesem schöpferischen Prozess, in dem sich das Ich dem Nicht-Ich ausliefert, wird der Gegensatz zwischen Welt, Ich und Selbst aufgehoben. Dabei ist jede Erfahrung des Numinosen mystisch, wodurch es zu einer Erschütterung der Gesamtpersönlichkeit und nicht nur des Bewusstseins kommt. Dadurch tritt der schöpferische Nichtspunkt im Menschen in Erscheinung, der nichts ist als ein Jenseits des Bewusstseins. Er kann sogar außer dem Menschen als Numen gegen Er kann sogar außen dem Menschen als Numen gegenübertreten, wenn der energetische Überschuss im archetypischen Feld vom Psychischen in Physisches umschlägt. Dazu werden wir dann morgen Nachmittag ausführlich hören über dieses archetypische Feld und die Phänomene von Energie und Gestalt in dieser transgressiven Erfahrung des Archetyps. Das schöpferische Produkt aus dieser Erfahrung nennen wir Offenbarung. Die Epiphanie, die Erscheinung des Verborgenen, bedarf eines sich zuwendenden Ichs, das die Fähigkeit hat, sich ergreifen zu lassen und die Bereitschaft, das zu sehen, was erscheinen will. Das mystische Phänomen ist in jedem schöpferischen Prozess wirksam und nicht auf religiöse Offenbarung begrenzt. Neben der Offenbarung und der schöpferischen Gestaltung stellt die Wandlung das dritte Zeichen mystischer Begegnung zwischen Ich und Nicht-Ich dar. Beide, Ich und Nicht-Ich, gehen aus diesem Prozess gewandelt hervor. Die Entwicklungsgeschichte der Menschheit entspricht die der Erscheinungsformen des Numinosen. Beide sind aufeinander angewiesen und der Ort ihrer Begegnung ist im Menschen selbst. Das Mystische ist somit eine Grundkategorie menschlicher Erfahrung. Für das Ich ist diese eine Grenzerfahrung, da es, um sich ergreifen zu lassen, die Sicherheit der Bewusstseinsorientierung aufgeben und in die Paradoxie des Mystischen eintreten muss. Dabei kommt das Ich mit dem schöpferischen Nichtspunkt in Kontakt. Ich darf hier noch einmal Neumann zitieren. Dieser schöpferische Punkt des Nichts im Menschen ist der Tempel und Temenos, die Quelle und das Paradies. Er ist aber auch der Mittelpunkt des Mandala mit allen seinen Symbolen, der Ort, von dem man ebenso sagen kann, er sei der Ort der Gottheit, wie er sei der des Anthropos. Er ist der Bezirk, wo mystische Theologie und mystische Anthropologie zusammenfallen. Diese Erfahrung vom schöpferischen Nichts im Menschen ist die Ursprungserfahrung, welche zur Projektion des Bildes einer Schöpfung aus dem Nichts geführt hat. Der Punkt des schöpferischen Nichts steht im Zentrum aller mystischen Erfahrung, die um das Verborgensein der Gottheit kreist. In diesem Kern des Geschehens, der als solcher unbekannt ist, aber als die tiefste Quelle des schöpferischen Lebens vom Menschen erfahren wird, erfährt sich der Mensch selber als mystisch. Die analytische Psychologie nennt diesen Kern das Selbst und kommt damit in die paradoxe Wahrheit der Ebenbildlichkeit von Gott und Mensch in der Entsprechung von Selbst und Ich. Durch die Begegnung mit dem Numinosen und dem Erfasstwerden des Ich durch das Nicht-Ich kann eine augenblickliche Ergriffenheit oder eine dauernde Wandlung eintreten. Die ganze Welt, jeder Ort, jedes Ding, jede Situation, jedes Lebewesen ist numinos, denn sie sind ihrer Möglichkeit nach Träger von Funken, wie Erich Neumann dies nennt, aus der chassidischen Mystik und wie es auch Martin Buber bezeichnet hat. Also Träger von Funken, an denen sich die menschliche Persönlichkeit entzündet und erleuchtet werden kann. Ich darf hier noch einmal Neumann zitieren. Die große Spaltung, welche durch die Trennung der Systeme Bewusstsein und Unbewusstes innerhalb der menschlichen Psyche entsteht und auf der die Menschheitskultur aufbaut, ist reduzierbar auf die grundsätzliche Spannung von Ich und Selbst. Dabei ist das Selbst mit der archetypischen Vollkommenheitssituation des Ouroboros verbunden, als der Ursprungssituation vor der isolierten Ich-Existenz, während das Ich aber mit dem Bewusstsein als dem Organ der Differenzierung und der Erfahrung in der Einheit, in der Einzelheit in Beziehung steht. Die Menschheitsentwicklung verläuft, so sagen wir, in Richtung auf die Erweiterung des Bewusstseins und auf die Stärkung des Ich. Andererseits aber ist sie angewiesen auf das mystische Phänomen, den schöpferischen Prozess der wandelnden Begegnung des Ich mit dem Nicht-Ich. Die Synthese dieser doppelten Bewegung ist die Zuordnung der Entwicklungsgeschichte des Bewusstseins zu der Entwicklungsgeschichte der Erscheinungsformen des Numinosen. Durch die Erfahrung des Numinosen selbst und das Erleben des Phänomens der inneren Stimme, welche eine Neuoffenbarung bringt, kommt das Ich in einen Gegensatz zum Dogma des herrschenden Bewusstseins und dessen Instanzen der herrschenden Moral und Religion. Erich Neumann hat ausführlich diesen Konflikt zwischen innerer Stimme und äußerer Gewissensinstanz in seinem Buch Tiefenpsychologie und Neue Ethik dargestellt. Die schöpferisch-mystische Erfahrung ist daher prinzipiell revolutionär und heretisch, weil sie eigentlich Neuoffenbarung ist und damit immer in Kollision kommt mit dem herrschenden System und mit der Gesellschaftsordnung, die immer das Alte versucht zu bewahren. Die Geschichte der Mystik zeigt jedoch, wie oft echte mystische Erfahrungen, bewusst oder unbewusst, aus Angst vor Häresie getarnt und redogmatisiert wurden. Wir finden das vor allem bei christlichen Mystikern im Mittelalter, dass sie sich nicht trauten, ihre mystischen Erfahrungen auch schriftlich weiterzugeben und zu veröffentlichen, oder wenn sie das taten, sie dann doch dem Dogma der Kirche so weit anzupassen, dass sie nicht Gefahr liefen, der Häresie angeklagt zu werden und am Scheiterhaufen zu landen. Also wir sahen auch im Mittelalter immer wieder, dass große Mystiker gezwungen waren, ihre mystischen Erfahrungen entweder zu verschweigen oder zumindest an die dogmatische Norm so weit anzupassen, dass sie nicht Gefahr liefen, eben verurteilt zu werden. In der Mystik finden wir eine Rangordnung der Phänomene. Neben den niederen, ichlosen, sogenannten somnambulen, das heißt schlafwandlerischen Formen der Mystik, zeigt sich in den Hochformen der Mystik und des Schöpferischen eine Synthese aus einer gesteigerten Spannung zwischen Ich und Unbewusstem. Die verschiedenen Formen und Grade der Bezogenheit des Ich-Bewusstseins auf das Nicht-Ich, auf das Unbewusste und auf das Selbst ermöglichen es, sich an der Bewusstseinsentwicklung zu orientieren und dabei Frühformen, Hochformen und Endformen der Mystik zu unterscheiden. Diese Abfolge bezieht sich sowohl auf die kollektive Entwicklung der sogenannten Phylogenese als auch auf die des Individuums, der Ontogenese, die in großen Zügen die phylogenetische Entwicklung nachvollzieht. Erich Neumann hat in seinem Hauptwerk Ursprungsgeschichte des Bewusstseins archetypische Stadien und Phasen der Bewusstseinsentwicklung nachgewiesen, wie sie sich in den aufeinander aufbauenden Beziehungsebenen zwischen Bewusstsein und Unbewusstem, zwischen Ich und Selbst darstellen. Er spricht von der Ich-Selbst-Achse, um die die gesamte Entwicklung kreist. An diesen Stellen fügt er zum weiteren Verständnis eine Zusammenfassung der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins ein. Ich nehme diese Zusammenfassung auch noch einmal auf. Es ist für uns auch noch einmal eine kurze, gute Zusammenfassung der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, wie wir sie beim letzten Wochenende miteinander bearbeitet haben. Die erste Phase der Bewusstseinsentwicklung, die der Ursprungseinheit, in der das Ich mit dem Unbewussten noch völlig verschmolzen und ungetrennt ist, erscheint im altägyptischen Symbol des Uroboros, dem Urdrachen des Anfangs, der sich selber in den Schwanz beißt. Von ihm heißt es, er tötet sich selbst, heiratet sich selbst und befruchtet sich selbst. Er ist Mann und Frau, zeugend und empfangend, verschlingend und gebärend, aktiv und passiv, oben und unten zugleich. Wir sehen also, der Ouroboros ist das gegensatzenthaltenste Symbol, das wir uns überhaupt vorstellen können. Diese Urfrühe, die mythologisch mit dem Zustand der Vollkommenheit, dem Runden und dem Paradies beschrieben wird, wird auch als Participation Mystique von Levi Brühl bezeichnet, der unbewussten Identitätserfahrung zwischen Psyche und Welt. Da sie vor der Geburt des Ich und des Bewusstseins und damit vor der Entstehung von Raum und Zeit liegt, liegt sie auch vor Spaltung und Konflikt. Die Sehnsucht, in diesen Zustand zurückzukehren, wird uroborischer Inzest genannt, indem das noch unentwickelte, keimhafte Ich wieder völlig aufgelöst wird. Dieses Geschehen wird deswegen als Inzest bezeichnet, weil der Uroboros dem noch unentwickelten Ich als Mutterarchetyp erscheint. Dieser Archetyp des großen Weiblichen, der uroborischen großen Mutter, der in diesem Stadium noch die weibliche und die männliche Seite des Uroboros umfasst, wird nun vom Ich-Keim zuerst als gute Mutter, in seinem positiven Elementarcharakter als nährend, schützend und bergend erfahren. Mit fortschreitender Ich-Entwicklung manifestiert sich die große Mutter immer mehr in ihrem negativen Elementarcharakter als furchtbare und verschlingende Mutter in der festhaltenden Seite des Unbewussten. Dieses Stadium, in dem das schwache Ich noch unter der Dominanz der uroborischen großen Mutter steht, beherrscht die frühen Stadien der Bewusstseinsentwicklung in der Menschheit und beim einzelnen Menschen. So gelingt nun in der nächsten entscheidenden Phase dem erstarkenden Ich die Trennung des umschlingenden Ouroboros und die Aufspaltung des Archetyps in seine weibliche und seine männliche Seite, in die Welt bzw. Ureltern, in die Archetypen der großen Mutter und des großen Vaters. Im weiteren Verlauf der Bewusstseinsentwicklung erscheinen nun diese beiden durch diese Heldentat der Trennung vom Ich feindlich herausgeforderten Welteltern nacheinander in ihren negativen Aspekten als Drachen, weil sie das Ich gleich wieder verschlingen wollen. Und im darauf folgenden Drachenkampf kommt es zur Auseinandersetzung des Ich-Helden mit diesen innerpsychischen Gegensätzen, dem Drachen der großen Mutter und dem Drachen des großen Vaters. Eine Entsprechung dazu finden wir in den Sonnenmythen, den am meisten verbreiteten Heldenmythen, in denen der Held in der sogenannten Nachtmeer- und Unterweltfahrt am Abend im Westen eintaucht, um nach Überwindung des Drachens am tiefsten Punkt der Mitternacht dann am Morgen im Osten als neue, siegreiche, strahlende Sonne aus dem Dunkel der Nacht wieder unversehrt aufzusteigen. Im Drachenkampf wurde vom Helden die furchtbare Seite des Unbewussten, also seine Drachenseite, getötet, um die gefangene, die fruchtbare und segenspendende Seite des Unbewussten aus der Gewalt des Drachen zu befreien. Das Ziel des Drachenkampfes, wodurch das Stadium des Heldenmythos in das des Wandlungsmythos übergeht, ist nun die schöpferische Gegensatzvereinigung des Ich-Helden mit der befreiten Gefangenen, der Anima, dem aus der großen Mutter heraus gelösten jüngeren Weiblichen. Durch die Herauslösung der Anima aus der großen Mutter kommt es zur Herauslösung des Wandlungscharakters aus dem Elementarcharakter des Mutterarchetyps. Mit der sogenannten Conjunctio Oppositorum, der Gegensatzvereinigung von Ich, Held und Anima, im sogenannten Hieros Gamos, was griechisch heilige Hochzeit heißt, beginnt die Hochzeit der Menschheit und des Menschen, die in der Individualentwicklung vom Ende der Pubertät bis hin zum Klimakterium reicht. So wie wir auf jeder Stufe der Ich- und Bewusstseinsentwicklung die ihr entsprechende mystische Erfahrung wiederfinden, so zeigt sich jetzt die Stufe der schöpferischen Gegensatzvereinigung in allen Formen der Liebesmystik, der mystischen Hieros-Gamos-Beziehung, ob in der chymischen Hochzeit, der Alchemie, in den Darstellungen der Gegensatzvereinigung im Daoismus, in der Vereinigung von Shiva und Shakti im Hinduismus oder in der buddhistisch-tantrischen Bilderwelt. Immer ist dabei die Abbildung der geschlechtlichen Vereinigung auch Symbol für den psychischen Prozess der Gegensatzvereinigung. Durch die Verbindung der erkennenden, gestaltenden und sich in der Welt verwirklichenden Ich-Bewusstseinsseite mit der schöpferischen und fruchtbaren Seite des Unbewussten wird der Mensch zum Kulturbringer und zum sogenannten großen Einzelnen, wie Neumann einen solchen Menschen nennt. Dadurch erfolgt seine wahre Geburt. Im schöpferischen Akt, durch die Hebung des Schatzes, wird er zum Ebenbild der schöpferischen Gottheit. Das Paar von Held und befreiter Gefangener, Ich und Anima bzw. Animus, Prinz und Prinzessin, Mann und Frau, dieses Paar bildet jetzt die personale Mitte in der Entsprechung zu den transpersonalen Ureltern und doch gegen sie klar abgegrenzt. Damit beginnt nun die Reifezeit der Menschheits- und Persönlichkeitsentwicklung, die über die Hochzeit des Ich-Bewusstseins hinausreicht. Während es bisher vor allem im Drachenkampf zur Ich-Entwicklung und zur Differenzierung in Bewusstsein und Unbewusstes kam, kommt es nun zur Selbst-Erfahrung und zur Integration von Bewusstsein und Unbewusstem. Jedoch nicht durch eine Auflösung des Ich-Bewusstseins, sondern durch Bewusstseinserweiterung in der Selbstbesinnung des Ich-Bewusstseins. Es erfolgt also in der sogenannten Individuation eine Umkehr, eine Lebenswende, ein zur bisherigen Entwicklung entgegengesetzter Prozess. Während die Vollkommenheitsfigur des Ouroboros in seiner Mandala-Gestalt sich am Anfang mythologisch in der Form des Paradieses zeigt, nimmt sie am Ende beim reifen Menschen die des himmlischen Jerusalem an, als Symbol der wiedergewonnenen Ganzheit und Vollständigkeit. Im sogenannten vereinigenden Symbol, dessen höchster Ausdruck uns im Symbol des Mandalas erscheint, manifestiert sich die Zentroversion, wie Neumann diese nennt, die Ganzheit des Individuums und die höchste Form der Synthese, indem es die Positionen des Bewusstseins und des Unbewussten transzendiert. Das Ich erfährt sich selber im vereinigenden Symbol, indem es sich an das Selbst anschließt und es als eigentliches, umfassendes Zentrum der Gesamtpersönlichkeit erfährt. Darin zeigt sich neben der analytischen nun auch die synthetische und integrative Funktion des Ich-Bewusstseins. Durch diese Zentrumsverschiebung vom Ich zum Selbst, der sogenannten inneren kopernikanischen Wende, erfährt sich die Persönlichkeit nun nicht mehr identisch mit dem Ich und dessen Vergänglichkeit, sondern kann sich mit dem unvergänglichen Selbst verbinden. Es kommt durch diesen Anschluss an das Selbst zur bewussten Erfahrung der Ich-Selbst-Achse und zur sogenannten Erhöhung des Ichs. Damit sind wir am Ziel der Zentroversion angelangt, die sich im Erreichen der Festigkeit und Unzerstörbarkeit mythologisch in der Todesüberwindung vollendet, die durch die Verbindung des sterblichen irdischen geschichtlichen Ich mit dem unsterblichen überraumzeitlichen, mit der Ganzheit des Selbst erlangt wird. Dieses Geschehen, das im Individuationsprozess vom modernen Menschen nachvollzogen wird, zeigt sich sowohl im Osiris-Mythos, in der Verbindung von Horus und Osiris, die der Verbindung von Ich und Selbst entsprechen, aber auch im ägyptischen Königsritual, in dem sich der Pharao mit Osiris identifiziert, sowie im tibetischen Totenbuch in der Verbindung des Sterbenden mit Buddha Amitabha, dem Buddha des unermesslichen Lichtglanzes, beim Durchgang des Todes. Soweit eine kompakte Zusammenfassung der Ursprungsgeschichte. Neumann fasst noch einmal zusammen die drei großen Abschnitte, die drei großen Lebensphasen der Persönlichkeitsentwicklung und unterscheidet einmal eben die Früh- und Kindheitsentwicklung bis zur Pubertät, dann die große mittlere Phase, die sogenannte Lebenshochzeit, wie er sie nennt, von der Pubertät über die Lebensmitte und Wende bis zum Klimakterium und zum dritten dann die Lebensend- und Reifezeit bis hin zum Tod. Vom Standpunkt des Ich-Bewusstseins aus schließen sich die Vor-Ich-Phase vor der Geburt des Ich und die Nach-Ich-Phase nach dem Tod des Ich zusammen im Symbol eines uroborischen Kreises, der das Leben numinos umgibt und in dem sich Anfang und Ende begegnen. Oberhalb und außerhalb des archetypischen Bildes befindet sich der uroborische Nichtsraum des Vorgestaltlichen und Gestaltlosen. Wir können die verschiedenen Formen der Mystik den verschiedenen Lebensphasen des Menschen zuordnen, da das mystische Phänomen immer von dem abhängt, dem es erscheint. Ich darf hier noch einmal dieses Zitat einfügen. Das heißt, die Epiphanie des Numen, das heißt also die Erscheinung der Transzendenz, würden wir es heute vielleicht bezeichnen, ist abhängig von der Entwicklungsstufe der Persönlichkeit und der Offenbarungsumfang, vom Umfang der Persönlichkeit, der diese Offenbarung geschieht. Dazu passt das Gedicht von Friedrich Rückert, einem Zeitgenossen von Goethe, der Orientalistikprofessor war in Schweinfurt, aus seinem Buch Die Weisheit der Brahmanen. Ich habe es schon letztes Wochenende auch zitiert und darf es wieder zitieren, weil es in wunderbarer Weise diese Beziehung von innen und außen, von Psyche und Welt, von eigener Entwicklungsstufe und erfahrener Wirklichkeit wiedergibt. Rückert sagt in gereimter Form: Nichts wird dir offenbart, wo du nicht offen bist. Und außen siehst du nichts, was dir nicht innen ist. Das Äußere dient dir nur, dein Inneres zu entfalten, dein Inneres weiter dann das Äußere zu gestalten. Hier kommen diese beiden Seiten zusammen. Das Außen und das Innen, das Entfalten und das Gestalten. Das ursprünglich diffuse Numinose manifestiert sich zunächst in der ersten Lebenshälfte als ein unbewusstes Zentrum, das das Lebendige dirigiert. Die Lebendigkeit der unbewussten Ganzheit führt im Menschen zur Bildung des Ich-Bewusstseins als einem neuen Filialzentrum des Selbst. Dem Ich-Bewusstsein, tritt das schöpferische Numen innen und außen gegenüber. Dadurch kommt das Ich zu immer neuen Stadien der Erfahrung dieses gestaltlosen Numen. Im letzten Stadium kommt es zum Bewusstwerden der Zentroversion, das heißt zur bewussten Begegnung mit dem Selbst. Erich Neumann führt hier einen Satz aus der jüdischen Mystik an, indem er sagt: Gott und Mensch sind Zwillinge. Die Frage lautet nun: Wie wirkt sich in den verschiedenen Phasen der Lebensmystik diese Zwillingsnatur aus als fortschreitende Wandlung des mystischen Menschen? Und diese Stufen der Wandlung schauen wir uns im zweiten Teil an, wenn wir jetzt noch vorher 10 Minuten Pause lassen. Bis gleich. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Eranos-Vortrages Der mystische Mensch von Erich Neumann. Dieses Diagramm, das wir hier sehen, werde ich gleich Schritt für Schritt beschreiben. Die mystische Begegnung von Ich und Nicht-Ich erfolgt nun durch den Einbruch des uroborischen Seins in den menschlichen Lebensraum, beziehungsweise umgekehrt im Durchbruch und Vorstoß des Ich durch den archetypischen Himmel bis in die uroborische Seinssphäre. Dieses Durchstoßen zum uroborischen Himmel entspricht gleichzeitig einem Abstieg und einem Eintauchen in den schöpferischen Zentralquell. Die Einbrüche des Numen erfolgen vor allem in den archetypischen Phasen und Lebensübergängen, in denen das Ich zur Wandlung herausgefordert wird. Dadurch wird die innere Entwicklung jedes Menschen mystisch geprägt und der Mensch zum Homo mysticus. Die Wandlungskrisen der Persönlichkeit werden daher von den Archetypen bestimmt, wobei sich der alte Archetyp jeweils negativ zeigt und der neue, zu dem hin die Entwicklung gehen soll, in seinem positiven Aspekt, so wie es Erich Neumann diesen Übergang dargestellt hat in seinem Beitrag Die Angst vor dem Weiblichen. Dadurch wird die Progression evoziert und erleichtert. Den verschiedenen Phasen des Lebenskreises können wir nun verschiedene Formen der Mystik zuordnen. Wir finden hier eben Früh- und Ursprungsmystik, dem Bereich der Geburt und Kindheit zugeordnet, mit dem Archetyp der großen Mutter, sozusagen mit dem Aufgang der Sonne am Osthorizont. Der ganze Kosmos sozusagen wird umfasst von einem doppelten Uroboros, wie wir es hier auf dem Diagramm sehen. Und dieser ganze Bereich wird vom Archetyp der großen Mutter bestimmt. Im mittleren Bereich von der Pubertät bis zum Klimakterium finden wir die Zeit der Hochmystik des Drachenkampfes, wie es Erich Neumann benennt, die sich in zwei Facetten differenziert, einmal in die Liebesmystik und zum anderen in der Wiedergeburtsmystik des Drachenkampfes. Bei beiden geht es letztlich um die Begegnung von Held und Anima und um die Befreiung der Anima aus der Dominanz des Drachen, sprich aus dem negativen Mutterarchetyp heraus. die dritte und abschließende mystische Konstellation wird hier von Neumann als Endmystik oder Reife oder Todesmystik bezeichnet und wird der archetypischen Gestalt des Osiris zugeordnet. Wir haben vorher schon gehört, dass Osiris sozusagen für das Selbst steht. Und im Zeitpunkt des Königsrituals identifiziert sich der Pharao mit Osiris und vollzieht sozusagen die Vereinigung von Ich und Selbst. Und wir finden hier den Westpunkt, sozusagen den Sonnenuntergang des Ichs mit dem Eingang in das Reich des Todes. Und so haben wir eine Übersicht von archetypischen Stadien des Bewusstseins, der Bewusstseinsentwicklung, von den einzelnen Lebensübergängen und von vier großen mystischen Erfahrungsebenen und damit auch eine Übersicht über das Phänomen der mystischen Erfahrungen entlang unserer Lebenserfahrungen, entlang unseres Lebensbogens. Erich Neumann geht nun im zweiten Teil ausführlich in all die drei großen Lebensphasen ein, in Bezug auf die verschiedenen mystischen Erfahrungsebenen. Beginnen wir mit dem ersten Bereich. Die Früh- oder Ursprungsmystik entspricht phylogenetisch der Mystik des Primitivmenschen und ontogenetisch der Mystik der Kindheit. Durch die nach innen und außen vorhandene Offenheit der kindlichen Persönlichkeit ist diese der Welt des Transpersonalen noch voll ausgesetzt. Das Kind lebt noch ursprungsnahe und wir könnten sagen im Großen, wie es Rilke formuliert. Es gibt da in seinem Gedicht Der Schauende diese Passage, wo es heißt, wie ist das Klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das Groß? Ließen wir ähnlicher den Dingen uns so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos. Hier klingt etwas an von dieser frühen Mystik des Kindes, das noch kein stabiles Ich-Bewusstsein hat und das noch ganz ausgesetzt ist den Mächten des Numinosen und Transpersonalen. Oder eben auch Präpersonalen, wenn wir es im Sinne der Abfolge sehen, vom Präpersonal über die personale Ebene bis ins Transpersonal. Erich Neumann hat damals noch alle Phänomene, die übers Personale hinausreichen, davor und danach als Transpersonal beschrieben. In den Mandala-Zeichnungen der Kinder finden wir die noch unmittelbare Verbindung mit der Ganzheit des ursprünglichen Selbst. Erst nach Vollzug der Trennung von Himmel und Erde wird diese in den Kinderzeichnungen mit zwei Strichen sichtbar, einem grünen Strich unten für die Erde und einem blauen Strich oben für den Himmel. Und alles andere spielt sich zwischen diesen beiden ab. Und damit wissen wir, das Kind hat sozusagen den Schritt schon getan, aus dieser ouroborischen Einheit in ein bewusstes Ich, das Himmel und Erde getrennt hat. Die Erfahrung der Frühmystik des Kindes wirkt sich schicksalshaft auf die spätere Entwicklung des Menschen aus. Erich Neumann unterscheidet nun zwei große Formen der Mystik. Einmal die sogenannte innerweltliche Wandlungsmystik und zum anderen die nihilistisch-uroborische Mystik, wie er diese benennt. Entscheidend dabei ist die Haltung des Ich-Bewusstseins nach seiner mystischen Erfahrung. Wenn das Ich danach in den menschlichen Lebensraum gewandelt zurückkehrt, handelt es sich um innerweltliche Wandlungsmystik. Wenn es aber aus dem menschlichen Lebensraum hinausgerissen wird, diesen verlassen und sich ihm entfremden will, sprechen wir von nihilistisch-uroborischer Mystik. Diese lehnt mit der Welt, auch den Menschen, das Ich und das Bewusstsein ab. Der Wandlungsmystiker hingegen möchte die Welt positiv beeinflussen, sie zur Gestalt, das Unbewusste zum Bewusstsein, das Anonyme zur Individualität führen. Er bejaht nicht nur den Menschen und die Welt, sondern auch das Ich und den Geschichtsprozess in der Zeit. Denn, wie Neumann sagt, Entwicklung heißt Geschichte als Schicksal des Einzelnen und des Kollektivs. Also Entwicklung heißt immer auch Geschichte als Schicksal des Einzelnen und des Kollektivs. Indem der uroborische Mystiker all dies ablehnt, negiert er aber auch das Schöpferische und bleibt psychologisch an die uroborische Phase fixiert. Das heißt, an das vorweltliche, vor-ichhafte und vorbewusste Dasein. Und zwar an dieses Dasein des Embryonalzustandes. Die Faszination gegenüber diesem vorgeburtlichen Paradies, in dem die Spannung zwischen Bewusstsein und Unbewusstem und damit Zweifel und Leiden noch nicht vorhanden sind, führt zur unbewussten Sehnsucht der Rückkehr in den mütterlichen Schoß und zur asketischen Weltverneinung. Die eigene minderwertig entwickelte, extrovertierte Seite der uroborischen Mystiker macht die Welt zur Hölle und sieht sie dem Teufel ausgeliefert. Da es ihnen noch nicht gelungen ist, ihre eigene Schattenseite und ihre eigene Anima-Seite bewusst zu machen, ist ihnen auch eine Erfahrung der schöpferischen Gottheit unmöglich, die auch als Gott Schatten, eine dunkle, und als Gott Anima, eine weibliche Seite umfasst. Also wir sehen hier auch wieder die Spiegelung des innerpsychischen Zustandes mit dem jeweiligen Gottesbild. Darf hier Neumann zitieren? Weil sie nicht das Schöpferische und Abgründige der Gottheit anzunehmen bereit sind, erklären sie die Welt für gefallen, verschuldet, gesunken, verführt, getäuscht oder verdorben. Sie wollen es nicht wahrhaben, dass Leben und Schöpfung in der Polarität und Spaltung geschehen müssen, zu der auch der Teufel, das Böse, die Schuld, die Sünde und der Tod gehören. Nicht eine Integration der Gegensätze, welche das schöpferische Leben ausmachen, wird angestrebt, sondern eine Desintegration und Regression. Zitat Ende. Bei den uroborischen Mystikern, die oft der Niedermystik angehören, finden wir ein pathologisches, fragmentiertes, primitives und leicht umzuwerfendes Ich. Dagegen setzt die Wandlungsmystik eine betonte Ich-Entwicklung und eine starke Integrationstendenz der Persönlichkeit voraus. Kommen wir nun zum zweiten großen Bereich, nämlich zur Drachenkampfmystik. Was die uroborische Mystik vermeiden will, ist für die Drachenkampfmystik gerade das Entscheidende. Das Annehmen des Lebens in dieser Welt. Dabei sind wir herausgefordert, auch die Spaltung, das Widersprüchliche und das Paradoxe des Lebens in dieser Welt sowie das Eingespanntsein in die Polarität anzunehmen. Indem sich das Ich im Drachenkampf mit dem oberen Menschen der Gottheit oder dem Ahnen verbindet, konstelliert er die göttliche Natur des Helden. Im Helden- und Wiedergeburtsmythos, in dem es zur mystischen Begegnung von Ich und Selbst kommt, wird das göttliche verstärkte Ich selber numinos. Es erweist sich als gottebenbildlicher Weltmittelpunkt, als Sitz des schöpferischen Prinzips und als Träger der Scheidung und Entscheidung. Durch das Aushalten der erhöhten Kreuzspannung zwischen Ich und Selbst wird die Ebenbildlichkeit des Schöpferischen erreicht. In dem Maße, wie das Ich sein Bewusstsein erweitert, wird auch eine erweiterte Manifestation des Nicht-Ich, des Numinosen und der Welt erst ermöglicht. Erich Neumann sagt: Alles Schöpferische ist mystisch, denn das Individuum ist schöpferisch allein durch seine Begegnung mit dem Numinosen, dem Nichtspunkt des Schöpferischen im Innenraum. Aber damit, dass das Schöpferische weltformend und zeugend ist, ist es seinem tiefsten Wesen nach auch weltbejahend. Die Heldenmystik ist Mystik der Berufung und des Auftrags, der Weltformung und der Weltumformung. Dabei ist es unwesentlich, ob sich die Begegnung im Religiösen oder im Künstlerischen, im Tun außen oder der geheimen Persönlichkeitswandlung im Innen manifestiert. Immer ist der Held der große Einzelne, der groß ist, weil er die Ebenbildlichkeit des schöpferischen Anthropos in sich verwirklicht. Zitat Ende. Die Meditationswege des Buddhismus, des indischen Yoga, der christlichen Mystik, der jüdischen Kabbalah, die alle zum Nichtspunkt führen, gehören psychologisch zur Hochphase der Heldenmystik, da sie nicht zur Regression, sondern zur Verstärkung und Erweiterung des Bewusstseins führen. In den Stufenwegen der Hochmystik wird im Gegensatz zur Niedermystik eine höchste Anstrengung des Ich-Bewusstseins gefordert, das von Stufe zu Stufe den Drachenkampf des Helden vollzieht und so die Schranken der alten Persönlichkeitsstruktur überwinden kann. Nur ein gestärktes und gefestigtes Ich-Bewusstsein kann im fortschreitenden Prozess den steigenden Manifestationen des Numinosen und der erhöhten energetischen Ladung des Archetypischen gewachsen sein. Der mystische Innenweg kann nur gelingen mit Hilfe einer stärksten Willenskonzentration und Zuspitzung der Persönlichkeit auf dieses höchste Ziel. Hier wird die Paradoxie der Hochmystik deutlich, indem das Ich erst durch eine erhöhte Energiespannung seine eigene Überwindung und Transzendenz ermöglicht. Es handelt sich dabei nicht um eine Ich- und Bewusstseinsauflösung, sondern um die Erreichung eines veränderten Bewusstseins, in dem nicht mehr das Ich das Zentrum darstellt, sondern das Selbst, um welches das Ich kreist. Hier wird die Analogie zum Individuationsprozess sichtbar. Zitat Neumann: auch die ekstatischen, nicht-uroborischen, mystischen Endzustände, die als Unendlichkeit auftreten, münden in eine Persönlichkeitsmystik und Persönlichkeitsveränderung, darüber hinaus aber in eine gesteigerte schöpferische Aktivität in dieser Welt. Zitat Ende. Indem also der Hochmystiker lehrt, schreibt, Schulen bildet und damit die Mystik als Erlösungsweg des Menschen versteht, möchte er die Welt erneuern. Zum Drachenkampf gehört der Hieroskamos, der Archetyp der heiligen Hochzeit, die Sakralehe, die Conjunctio Oppositorum zwischen dem Ich-Bewusstsein und der aus der Gewalt des Drachens befreiten Gefangenen. Die Liebesmystik in all ihren Formen hat hier ihren psychologischen Ort. In der Wiedergeburt des Helden wird in seiner mystischen Begegnung des Ich mit dem schöpferischen Numinosen das neue Wesen des Helden in einer höheren Begattung gezeugt. Der Begriff höhere Begattung, den kennen wir aus Goethes Gedicht Selige Sehnsucht. Ich meine, dass Sie dieses Gedicht kennen, sonst kann ich es gerne vortragen. Ein sehr tiefgehendes Gedicht, was eben gerade auch die Liebesmystik noch einmal in eine höhere Begattung überführt, wenn er sagt, sagt es niemand, nur den Weisen, da die Menge gleich verhöhnet, das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung und dich reißet neu Verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig bist du Schmetterling verbrannt. Und jetzt kommt diese bekannte Strophe, die wir alle kennen. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Soweit Goethe zu dieser höheren Begattung, die mit der Liebesmystik jetzt angesprochen ist. Die Formen der mystischen Hieros-Gamos-Beziehung sind vielfältig und zeigen sich oft in der archetypischen Geschlechtssymbolik, in der erotischen Symbolik der Vereinigung der Gegensätze. Beispiele dafür finden wir in der hinduistischen Geschlechtssymbolik von Lingam und Yoni, die auf Shiva und Shakti hinweisen, weiters im tibetisch-buddhistischen Tantrismus, im Taoismus und in der Braut-Christi-Symbolik. Auch für Karlfried Graf Dürkheim, einem meiner Lehrer, ist die Erotik ein Offenbarungsort des Numinosen. Neben der großen Natur, der großen Kunst und den kultischen Handlungen. Er sagt in seinem Buch Der Weg, die Wahrheit, das Leben, auch die Erotik ist etwas, was den Menschen in einen anderen Bereich heben kann. Die Sexualität hat immer mit dem Tod zu tun. Im Orgasmus stirbt der Mensch einen Augenblick, um wiederzukehren. Wir kennen den französischen Ausdruck Le Petit Mort, der kleine Tod für den Orgasmus. Erotik und Sexualität sind ein Feld zur Erfahrung des Numinosen. Es gibt im Numinosen immer beides, das Wundersame und das Unheimliche. Rudolf Otto definiert in seinem Buch Das Heilige das Numinose als die Einheit von Faszinosum und Tremendum. Und wenn beides zusammenkommt, sind wir eben ergriffen von dieser numinosen Erfahrung. Die Paradoxie des Lebens kann weder gelöst werden durch die Weltflucht wie es die uroborische Mystik versucht, noch durch die Ich-Aufgabe und Ich-Auflösung, durch die die Ich-Selbstspannung aufgehoben wird. So wie sich der Entwicklungsprozess der Menschheit zuerst am großen einzelnen Menschen abspielt, so sind die Hochmystiker die Vorläufer des Individuationsprozesses in der Moderne. Kommen wir nun zum dritten Bereich der Mystik, der von Neumann so benannten Endmystik. Diese steht unter dem Thema der Persönlichkeitsintegration. Der Lebensend- und Reife-Mystik ist der Westpunkt der Lebensbahn und die archetypische Gestalt des Osiris zugeordnet, wie wir es hier im Diagramm sehen können. Hier finden wir auch die Todes- und Nachtodes-Mystik des ägyptischen und des tibetischen Totenbuches. Entsprechend dem Individuationsprozess kommt hier auch eine Entwicklung zum Ausdruck, in der die Wirklichkeit des Selbst sichtbar wird und gleichzeitig ein Transparentwerden der Welt bewirkt. Hier werden die extravertierte Weltaußenschau und die introvertierte Weltinnenschau überwunden durch ein drittes. Was am Anfang als unbewusste Ursprungseinheit wirklich war, kehrt jetzt als bewusste mystische Erfahrung in der Mandala-Gestalt des erhöhten Uroboros und des himmlischen Jerusalems wieder zurück. Die mystisch-jüdische Bewegung des Chassidismus spricht von der Erlösung der göttlichen Funken an jedem Ort und zu jeder Zeit. Damit kommt es zur sogenannten Aktualisierung des Messianismus, wie es im Judentum heißt, der ursprünglich an einen Geschichtsablauf gebunden war, an dessen Ende die Erlöserfigur des Messias auftaucht. Durch die Verlegung der messianischen Aktivität in das Tun des Einzelnen zu jeder Zeit kommt der Mensch zu seiner eigenen priesterlichen Würde, indem er die in der Verbannung irrende weibliche Gottimmanenz, im Judentum wird die Shechina genannt, mit der Gotttranszendenz wieder vereint. Damit wird die Ganzheit und Vollständigkeit wiederhergestellt. Karl Friedrich Graf Dürkheim spricht dabei von der Erlangung der sogenannten Transparenz für die immanente Transzendenz. Und Erich Neumann sagt dazu aus der Sicht der jüdischen Mystik: Erlösung der heiligen Funken in jedem Jetzt, in jedem Hier, ist die unablösbare Aufgabe. Sie stellt sich über die allgemeine Erlösungsbedürftigkeit der Welt hinaus, jedem Einzelnen, da zu seiner individuellen Seele bestimmte zu erlösende Funken gehören. Zitat Ende. Hier passt auch der Ausspruch des jüdischen Mystikers Rabbi Hillel, der gesagt hat: Wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, wo dann? Wir sehen also, dass die Mystik die letzten Dinge hereinholt ins Hier und Jetzt und selbstverantwortlich auch im Sinne der Verantwortung dem Selbst gegenüber sich darauf einlässt. Im Zen-Buddhismus heißt es einfach: Jeder Augenblick ist die beste aller möglichen. In jedem Ding und in jeder Situation kann ein numinoser Hintergrund aufleuchten, der zur mystischen Begegnung von Ich und Nicht-Ich und zur Erleuchtung führen kann. Alles in der Welt wird zum Symbol und hat Anteil am Numinosen. Die vom uroborischen Mystiker abgelehnte Welt erweist sich dabei nun als gottträchtig und göttlich. Zitat Neumann: Nicht der Sturz in das weiße Urlicht und die Auslöschung ist die Aufgabe des Lebenden, sondern das Transparentmachen der Weltvordergründe, damit das Urlicht als Welthintergrund und Kern sichtbar wird und so in seiner Strahlung und Wirkungsfähigkeit verstärkt wird. Zitat Ende. Dabei geschieht, wie in der Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, die Begegnung vom Selbst zum Selbst. In jeder Begegnung tritt immer die Ganzheit des schöpferischen Hintergrundes dem Ich gegenüber. So wie es der chassidische Satz sagt: Wenn jemand einen anderen belehren will, dann bedenke er, dass auch die Seele seines Mitmenschen an den Schöpfer gebunden und ihm hingegeben ist und dass er vor Gott steht und lehrt. Dies sind Worte des Baal Shem, des Begründers dieser jüdisch-mystischen Bewegung des Chassidismus. Gerade darin zeigt sich das sogenannte symbolische Leben, indem es zwei entgegengesetzte Haltungen vereint. Zum einen das Ernstnehmen der konkreten Situation in der gegebenen Welt. Zum anderen, indem es den numinosen Hintergrund als das eigentliche Gegenüber sieht. Neumann sagt, für die Mystiker dieser Phase ist ein Leben in dieser Welt möglich. Er braucht keinen Himmel, kein Jenseits und kein messianisches Reich. Denn alles ist in der Wirklichkeit der Welt vorhanden, wenn auch verborgen und verhüllt. Also wie es schon bei Goethe heißt, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Oder Novalis sagt es noch deutlicher, wenn er sagt, alles Sichtbare ist ein in den Geheimniszustand gehobenes Unsichtbares. Also das Sichtbare ist der Geheimniszustand. Nur wir sehen es nicht, weil wir noch nicht im symbolischen Leben leben, sondern noch in unserem Ich-Bewusstsein gefangen sind. Hierin kommt auch für Karl Fried Graf Dürkheim der Sinn des Lebens zum Ausdruck, nämlich Zeuge zu sein des überweltlichen Lebens mitten in dieser Welt. Während die Begegnung des Numinosen mit dem Ich in der Mystik der Lebensphasen vor allem an den Lebensübergängen geschieht, ist der schöpferische Mensch auch unabhängig davon von derartigen Begegnungen ergriffen. Der Wandlungsmystiker in der Reife- und Endphase des Lebens lebt dagegen in einer dauernden Transparenz dem Numinosen selbst sowie der Welt außen und innen gegenüber. Der zentrale Punkt dieser Mystik ist das Erfassen des Einheitsaspektes und das Leben in der Einheitswirklichkeit allen Seins. Während der Introversionsweg der radikalen Innenmystik zum inneren Ich-Verlust, der Extroversionsweg der kosmischen Außenmystik zur äußeren Überwältigung des Ich führt, erfährt die Wandlungsmystik innen und außen als Einheit von zwei Schalen, in der das Selbst als schöpferisches Zentrum des Menschen und der Welt offenbar wird. Der Mystiker wird dabei nicht mehr herausgerissen aus Menschheit und Welt, sondern überwindet die existenzielle Unsicherheit und Angst einer bisher feindlich erscheinenden Welt, indem er all diese Schattengestalten durchlichtet und in diese Einheitsschau mit aufnehmen kann. Dieser integrierte Mensch ist mit dem Zentrum verbunden, das er sowohl als seine eigene schöpferische Mitte erfährt, als auch als schöpferische Mitte der Welt. Für diesen Erleuchteten ist die Welt transparent und eins. Ein alter Zen-Spruch heißt: Einem Erleuchteten erscheint alles erleuchtet. Der Mensch dieser Stufe lebt in der Paradoxie, sowohl in dieser Welt als auch außerhalb von ihr zu sein, in Ruhe und gleichzeitig in schöpferischer Bewegung, eins mit dem Numinosen und doch ganz bei sich, im tiefsten Schweigen und im schöpferischen Wort. Dieser Mensch lässt sich ganz auf die Führung durch das Selbst ein, die vom Ich als Sinn erfüllt erfahren wird, wodurch sich die Ebenbildlichkeit von Ich und Selbst schöpferisch verwirklicht. Zitat: Die Ebenbildlichkeit des Menschen zum schöpferischen Numen der Weltschöpfung ist die zwillinghafte Grundgegebenheit des mystischen Menschen. Soweit Erich Neumann. Diese Phänomene sind Prozesse zwischen Ich und Selbst, sind menschlich und außerweltlich zugleich, in der Entsprechung der Ebenbildlichkeit und Gestaltlosigkeit der Gottheit. Im Gegensatz zur uroborischen Mystik, die sich von Anfang an nach der Ich-Auflösung sehnt, um wie ein Tropfen ins Meer zurückzusinken, ist das Ziel der Wandlungsmystik das Leben in einer fortlaufenden mystischen Bezogenheit in dieser Welt. Das Ich begegnet nun dem Numinosen überall und jederzeit, aber nicht mehr in der Anonymität der Frühzeit, sondern diese Begegnung kann nun den Charakter einer persönlichen Selbstbegegnung annehmen. Zitat Neumann: Das Numinose spricht jetzt als Anthropos selbst zur Persönlichkeit, nicht mehr als numinoses Einzelfenomen zum Zufalls-Ich. Zitat Ende. So wie der ägyptische Pharao durch das Königsritual als Horus lebt, als Sohn des Osiris, und im Tod selbst zu Osiris wird, so gibt sich in der Unsterblichkeitsmystik das Ich als Selbst, als Kern, als Gold, als Produkt des Opus Maximum seines Lebens der Gottheit zurück. So wie am Ende der Horus Pharao zum Osiris wird, transponiert sich am Ende der Wandlungsmystik die Persönlichkeit vom Ich hinüber zum Selbst, und beide sind Zwillinge. Die Einheitserfahrung dieser Zwillinge habe ich selber in meinem Gedichtsband Wandlung zum inneren Himmel im Gedicht Eins mit dir beschrieben. Das so geht: Eins mit dir. Je näher ich mir komm, je näher komm ich dir. Du bist mein Wesenskern, in den ich mich verliere. Verliere ich mich in dir, so bin ich ganz in mir. Denn bin ich ganz in mir, so bin ich eins mit dir. Erich Neumann fasst zum Abschluss seines Eranos-Vortrages Der mystische Mensch noch einmal zusammen. Ich zitiere. So ist die menschliche Persönlichkeit von ihrer Frühzeit an in dauernder mystischer Bewegung, nach innen zum Selbst und nach außen zur Welt hin, in immer neuen Begegnungen ausgreifend und sich verändernd, durchschreitet der Mensch von Kindheit an alle Stadien der Wandlungsmystik. Und wie der Beginn der Ursprungsmystik bis vor das Auftauchen des Ich zurückreicht und in ein Unbekanntes, so reicht das Ende der Unsterblichkeitsmystik über das Erlöschen des Ich in ein Unbekanntes hinaus. Das Unerklärbare, das die Mitte des Menschen als ein unbekannt Schöpferisches in ihm lebt und in immer neuen Gestalten und Wandlungen ihn formt, dieses Geheimnis, das ihn sein Leben hindurch begleitet, begleitet ihn auch in den Tod und über ihn hinaus. So schließt sich der Kreis und der Mensch endet, wie er begonnen hat, als ein Homo mysticus. Zitat Ende. Und hier endet auch mein heutiger Vortrag. Ich bedanke mich für die große Aufmerksamkeit und ja, es ist schon 9:45 Uhr, ich weiß nicht, wie weit wir noch Raum für Fragen haben. Wenn Fragen da sind, stelle ich mich gerne noch den Fragen, vielleicht für 5 bis 10 Minuten, dass wir, wenn etwas im Moment gerade noch angesprochen oder nachgefragt werden will, sonst können wir gerne auch morgen gleich zu Beginn noch einmal Raum geben für Fragen, um das einmal wirken zu lassen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass dieser Vortrag doch so viele verdichtete Themen umfasst, dass man sie nur schwer fassen kann in einer so verdichteten Zeit und dass wir vielleicht auf unsere Träume noch schauen sollten, was Sie uns noch für Fragen stellen und Sie dann morgen wieder bei wachem Geiste um 10 Uhr in diesem Kreis vorbringen zu können. Dann würde ich sagen, wir treffen uns morgen um 10 und wenn Fragen noch zum heutigen Vortrag da sind, bitte diese gleich am Anfang vorzubringen und dann werden wir zum nächsten Eranos-Vortrag zur psychologischen Bedeutung des Ritus weitergehen. Ich wünsche uns allen eine gute Nacht und bis morgen um 10 Uhr. Vielen Dank.